ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Ich brauche ständig eine Dosis Rachmaninow, sonst werde ich unglücklich. Vorgestern übte ich 11,5 Stunden. Wir sind die Vergangenheit für die nächste Generation der Zuhörer.
Ich begrüße den Pianisten, den Übersetzer, den Musikvermittler, den Fotografen und nicht zuletzt den aktuellen Artist in Residence der Dresdner Philharmonie, Boris Giltburg. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Boris, als wir uns das letzte Mal zum Gespräch trafen, das war fast auf den Tag genau vor 3 Jahren. Und da blickte die Musikwelt auf den bevorstehenden 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninow.
Stimmt.
Er ist ja nicht nur der Komponist, den Sie vielleicht am liebsten spielen. Sie gelten ja längst als einer seiner profundesten Interpreten und Forscher. Boris Giltburg, was hat Ihnen dieses Jubiläum mit all den Konzerten, Begegnungen und Reflexionen persönlich noch Neues eröffnet?
Eine gute Frage. Eigentlich, meine Liebe zu Rachmaninow ist ja fast lebenslang. Und ich habe mehr Rachmaninow gespielt in diesem Jahr als in anderen Jahren, aber nicht so viel mehr, als man sich erdenken könnte. Rachmaninow, ja, ist auch zu jeder Saison populär. Und ich bin glücklich, dass die Konzertveranstalter immer mehr Rachmaninow gerne haben möchten. Das heißt, es ist eher eine sehr lange Reise und ich arbeite auch langsam, um all die Solo-Klavierwerke von Rachmaninow aufzunehmen. Und das heißt, war das Jubiläumsjahr eher nur ein Jahr mehr mit meiner Liebesgeschichte mit Rachmaninow. Ich brauche ständig eine Dosis Rachmaninow, sonst werde ich unglücklich. Und auch in Dresden werde ich später im Februar auch die erste Klaviersonate von Rachmaninow spielen, die er ja hier komponierte. Und für mich zu wissen, dass Rachmaninow nicht nur in Dresden lebte, aber auch Dresden sehr liebte, das erstärkt noch meine Verbindung mit Dresden. Also er war hier wirklich glücklich und er erinnerte sich bis zum Ende seines Lebens an diesen 3-4 Jahren in Dresden.
Sie sind in Dresden Artist in Residence und genau in dieser Stadt, wie Sie es gesagt haben, hat er mehrere Jahre und glückliche Jahre seines Lebens verbracht. Er lebte ja damals recht exklusiv im Villenviertel Dresden-Blasewitz. Mhm. Eine Tochter wurde hier geboren, eine andere heiratete.
Stimmt.
Und entstanden sind die Werke, wie Sie gerade sagten, die erste Klaviersonate, aber auch die erste Fassung des 4. Klavierkonzertes. Boris Giltburg, wenn Sie heute in Dresden unterwegs sind, schauen Sie auf diese Stadt mit anderen Augen, vielleicht im Sinne eines Genius Loci, oder spüren Sie etwas von diesem künstlerischen Nachhall?
Ein wenig, ja. Also in Dresden spürt man die Verbindung mit der Vergangenheit doch sehr stark. Also man könnte sich sehr leicht vorstellen, wie sich die Stadt damals aussah. Mhm. Und man kann ja auch ein paar Fotos von dieser Zeit noch finden. Ja, und natürlich, Kulturpalast ist doch eine neue Bühne, ein neuer Saal. Also zu Rachmaninows Zeiten
gab es noch nicht. Und auch nicht den Flügel, den Sie für den Kulturpalast ausgewählt haben.
Stimmt, also das ist alles neu. Und vielleicht ist es diese Verbindung zwischen Zeiten, also die Liebe zwischen Rachmaninow und Dresden kommt aus 1906 bis 1908, aber wir spielen Rachmaninow auch heute hier in Dresden für ein neues Publikum, für ein anderes Publikum. Das ist wie ein Pfad, der von uns zurück, von einer Seite in die Vergangenheit geht, zurück nach Rachmaninow, aber auch dann in die Zukunft, weil wir sind die Vergangenheit für die nächste Generation der Zuhörer, die vielleicht später sagt, zum Beispiel, ich weiß das, Anna Winitzka hier alle Klavierkonzerte von Rachmaninow vor ein paar Jahren gespielt hat. Also vielleicht dann 10 Jahre später sagt man, ja, ich war dabei, wo alle Klavierkonzerte von Rachmaninow hier aufgeführt worden waren. Also und so geht's weiter.
Sie haben im Grunde auch die Rolle eines Artist in Residence sehr schön zum Ausdruck gegeben. Aber wie prägt denn dieser Aufenthalt mitten in einer Stadt, wie Sie schon sagten, mit so viel Geschichte, aber vor allem auch Musikgeschichte, jenseits auch von Sergei Rachmaninow, wie prägt das Ihre eigene künstlerische Arbeit und die Konzerterlebnisse hier?
Ja, manchmal könnte ich sagen, dass ein Konzert theoretischerweise, wir könnten die Augen schließen und uns vorstellen, dass es auch irgendwo anders findet. Weil es ist sehr leicht, einfach anzureisen vom Flughafen hierher, dann in irgendeinem Hotel untergebracht zu werden. Und dann am Morgen kurz die Straße überqueren, dann sind wir schon im Saal und dann wir haben ein Klavier und ein Orchester ist da. Und es ist manchmal schwer, sich zu lokalisieren sozusagen und im Moment zu sein und auch am Ort und nicht nur die Bühne, aber auch eine Bühne in Dresden. Und das hilft natürlich, wenn man auch draußen geht und nicht nur die ganze Zeit im Saal verbringt. Ich bin ja auch Hobbyfotograf und
ja, darauf komme ich gleich zu sprechen.
Also das hilft sehr, wenn man eine Kamera hat. Also das hilft, wenn ich Fotos nehmen möchte, dann muss ich draußen gehen.
Führen Sie denn so eine Art Reisetagebuch mit Fotos, wenn Sie unterwegs sind? Sie sind ja wirklich viel international unterwegs.
Bis zu den letzten 2 Jahren ja, aber in den letzten 2 Jahren war die Arbeitsintensität so viel erhöht irgendwie. Es ist noch schwieriger. Also es gibt immer diese sehr großen Repertoires pro Projekten. Und dann ist die Hauptverantwortlichkeit, ist doch nicht nur ein Tagebuch zu führen, aber eher sehr gut spielen zu können. Das ist die Verantwortlichkeit gegen das Publikum, auch gegen den Komponisten und auch für mich selbst, um mit einem klaren Gewissen schlafen zu können. Und das bereitet auch viel Glück, wenn man wirklich gut die Musik kennt und in einem Top-Zustand befindet. Aber das braucht sehr viel Zeit. Und wenn man mehr Repertoire in einer Saison spielen möchte, das braucht noch mehr Zeit. Und diese Zeit kann man nicht verkleinern. Also es gibt keine Abkürzungen.
Und Sie können die Zeit auch nicht verlängern. Sie haben nur 24 Stunden.
Stimmt, wir haben nicht mehr 24 Stunden, aber es ist doch ein Unterschied, 6 Stunden am Klavier zu sein oder 11 Stunden. Und dann,
gibt es sowas? Ja, gibt es Tage, wo Sie 11 Stunden, das ist ja auch physisch fast nicht auszuhalten.
Das war keine theoretische Aussprache. Vorgestern übte ich 11,5 Stunden, also mit einer Pause. Also ich würde sagen, vielleicht 10,5 Stunden von reinem Üben gab es. Es gab ja diese 2 Klavierkonzerte, die ich hier in Dresden spiele.
Genau, Maurice Ravels Klavierkonzert für die linke Hand und Sergei Prokofjews erstes Klavierkonzert.
Genau, und ich habe diese Kombination als Kind in Israel einmal gehört mit Andrei Gavrilov und die gefiel mir sehr, sehr stark. Und ich wollte unbedingt als ein Teil von meiner Residenz hier in Dresden diese Kombination machen. Aber beide Konzerte sind für mich also nicht ganz neu, aber ich habe das Ravel und das Konzert von Prokofjew nur einmal vorher gespielt. Das heißt, sie sind nicht wie die Klavierkonzerte von Rachmaninov oder Beethoven oder sogar das G-Dur-Konzert von Ravel oder das 3. Klavierkonzert von Prokofjew, die ich viel öfter gespielt habe. Und das heißt, die brauchen viel mehr Vorbereitungszeit und viel mehr Zeit fürs Denken auch. Also es ist nicht nur mechanisch am Klavier zu sitzen und nochmals zu spielen. Es ist auch das aufzunehmen und dann anzuhören und zu denken, was funktioniert, was noch nicht funktioniert und dann etwas ändern und so Schichte nach Schichte. Ich hatte kein Ziel gehabt, 11 Stunden zu üben. Das war die Zeit, welche die Arbeit benötigt hatte.
Aber man ist ja nie fertig, oder? Nach diesen 11 Stunden können Sie ja nicht sagen, jetzt bin ich erstmal durch.
Nein, also ich war damals, fühlte ich mich schon fertig für die erste Probe. Total fertig ist man vielleicht nie, aber man kann ziemlich fertig sein und dann spürt man auch sehr klar, wenn man noch nicht fertig ist. Und dann weiß man, dass man wirklich noch mehr arbeiten und üben und proben muss.
Jetzt, wie gesagt, die Konzerte in der Dresdner Philharmonie und Anfang 2026 können wir uns freuen, dann werden Sie nämlich Ihr Debüt beim Gewandhausorchester Leipzig geben. Ein eindrucksvolles Zeichen Ihrer Präsenz in den beiden sächsischen Kulturstädten.
Darauf freue ich mich riesig und besonders, weil es mit dem 3. Klavierkonzert Bartoks ist. Das hört sich an wie ein Scherz, aber es war das 1. Klavierkonzert, das ich je gelernt und gespielt habe. Gespielt habe ich das viel später, aber gelernt habe ich es mit 9. Ich verliebte mich ganz heftig in die Musik. Bis heute bleibt es ein von meinen Lieblingsklavierkonzerten und deshalb freue ich mich so, dass wir genau dieses Klavierkonzert in Leipzig spielen.
Und wir freuen uns auch darauf. Ich sagte es eingangs, Boris Giltburg, Sie sind auch Fotograf und damit sehr visuell geprägt. Beim Fotografieren geht es ja wie in der Musik darum, einen Moment im Jetzt festzuhalten. Sehen Sie da Parallelen zwischen beiden Künsten?
Eher gesagt nicht. Okay. Weil, also für mich, Musik entwickelt sich in der Zeit. Also das heißt, wenn wir eine Pause machen und dann wir haben nur einen Moment, dann existiert die Musik nicht mehr. Also wir können keinen Moment in der Musik festhalten. Es ist immer weiter fließend. Wobei, wie Sie es gerade gesagt haben, beim Fotografieren, wir nehmen einen Moment aus dem Fluss der Zeit. Und ja, also für mich, Fotografieren ist etwas ganz anderes und ich tue es, um mich zu entspannen und es nimmt in Anspruch einen anderen Teil des Gehirns, glaube ich, als die Musik.
Sehen Sie denn beim Spielen Bilder, Farben oder vielleicht sogar kleine Szenen?
Oft. Ah. Es gibt Komponisten, die mehr visuell sind auch. Also zum Beispiel Ravel finde ich sehr, sehr visuell. Mhm. Prokofiev kann auch sein, Rachmaninov. Beethoven dagegen, für mich ist eher, es geht um Emotionen und Licht und Farben, nicht so um Szenen oder Geschichten. Und was auch sehr wichtig ist, wenn die Musik kein klares Programm hat, das vom Komponisten selbst kommt, dann ist es besser, doch kein Programm darauf legen, weil dann wird die Musik eher begrenzt durch die Wörter, weil die Musik, die reine Musik
spricht für sich.
Spricht für sich und auch kann jedem etwas anderes sagen.
Der Komponist Ferruccio Busoni, der meinte einmal, und vielleicht bezieht sich's ja auf die Antwort von Ihnen, wie um alles in der Welt kann sich ein Interpret überhaupt vorstellen, dass dieses Stück Papier, das ich Ihnen als Komponist übergebe, jemals der letzte Strohhalm sein könnte. Das klingt nach großer Freiheit. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um zwischen interpretatorischer Freiheit und Verantwortung gegenüber Werk und dem Komponisten?
Der Wille, getreu zu sein, dem Werk, aber dann ist auch die Frage, ob getreu, also buchstäblich oder dem Geist des Werkes. Also es geht eher um Instinkt und Nachdenken. Also es gibt keine Arbiter, der uns sagen kann, das war gut gemacht oder das war schlecht gemacht. Es ist immer eine Geschmackssache. Und wenn genug Leute spüren, ja, das war bewegend, berührend, das hatte was Wahres an sich, dann vielleicht haben wir an diesem Abend etwas Gutes gemacht, gespielt. Aber sogar da, vielleicht es war nur für diesen Abend etwas sehr Fließendes, Passendes, was nach einer Woche oder nach einem Jahr schon nicht den Test der Zeit besteht. Also, und wir wissen das alles nicht. Und wenn wir uns immer mit diesen Fragen beschäftigen, dann können wir aus Paralysis nichts tun. Also am Ende, wir müssen entscheiden, was wir mit jedem Stück von Musik tun möchten. Und deshalb wollen wir auch so viel arbeiten, weil jede Stunde und jeder Tag, wann wir üben, es ist wie ein Dialog zwischen dem Komponisten, den wir leider oder glücklicherweise nicht mehr fragen können, was haben Sie genau damals gemeint? Und ich sage glücklicherweise, besonders weil ich an Ravel denke, der, so erzählt man, war sehr streng und strikt mit Leuten, die zu ihm gegangen seien, um ihm seine Werke vorzuspielen und sagte, nein, ich wollte das unbedingt so haben. Und dann, was tut man? Wir haben ja auch unsere eigenen musikalischen Instinkte und wenn wir leidenschaftlich ein Stück lieben und wir lieben es, weil für uns es soll so klingen und so können wir es auch am besten spielen und dann sollte der Komponist selber sagen, nein, es soll nicht so sein, dann ist es ein innerer Kampf zwischen unserer musikalischen Sensibilität und dem Diktat sozusagen des Komponisten. Also für mich, die Wahrheit ist immer in der Partitur selbst und für mich, das ist das letzte Wort des Komponisten. Die Partitur ist natürlich, es ist ein Blueprint, es ist nur ein, Hesse hat das sehr schön geäußert, erstarrte Tonträume. Also der Komponist hat sich eine Musik erträumt und dann, so gut er könnte, sie niedergeschrieben und dann wir bekommen diese erstarrte, flache Konstruktion, die wir wieder lebendig machen müssen. Ich glaube aber, es gibt auch sehr viel Druck drin, weil dann ist das Üben, es ist wie ein Kontakt mit dem Besten, was der menschliche Geist je erschaffen hat.
Eine große Verantwortung.
Verantwortung, ja, natürlich. Und jeder von uns entscheidet für sich selber, was für einen Weg und was für einen Dialog mit dem Werk er oder sie als Interpret haben möchte. Ja, genau. Und da auch, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Es ist sehr, sehr personell und sehr, sehr subjektiv. Aber ich glaube, eine Sache, die alle die großartigsten Interpretationen einigt, ist ein Gefühl von etwas Wahrem, das in der Interpretation steckt und uns als Zuhörer menschlich tiefst bewegt und berührt. Das ist für mich die Maßstabe, nach dem wir als Interpreten beurteilt werden sollten, ich würde sagen.
Boris Giltburg, Sie sprechen nicht weniger als 6 Sprachen. In welcher träumen Sie eigentlich?
Ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, meine Hauptsprachen sind Russisch, Englisch und Hebräisch. Und ja, der zweite Echelon sozusagen sind Deutsch, Französisch und Spanisch.
Unglaublich. Ist das auch Ihre Musikalität, die Ihnen da zugutekommt, dass Sie so mit Sprachen umgehen?
Also es wäre sehr leicht zu sagen, ja, ja, aber ich weiß es eigentlich nicht. Es hat mich immer sehr viel Spaß bereitet, Sprachen zu lernen und mich mit Sprache und mit Sprachen zu beschäftigen. Aber ich weiß nicht eigentlich, ob es mit Musik zu tun hat oder nicht. Ja, vielleicht, aber ich weiß das nicht. Aber das hilft natürlich beim Reisen und bei der Kommunikation mit Orchestern, mit Dirigenten, mit dem Publikum auch oder wie jetzt bei den Interviews auch.
Ja, und auch für Magazine. Sie schreiben ja für große Magazine wie den Guardian und Sie führen einen Blog, der nicht nur sehr persönliche Einblicke in Ihr Leben als Pianist gewährt, der auch einen anschaulichen Leitfaden durch die Welt des Orchesters gibt. Für wen schreiben Sie? Haben Sie Menschen vor sich und wie sind diese Reaktionen von diesen Menschen?
Also ehrlich gesagt, ich habe wie beim Fotografieren, ich hatte in den letzten 2 Jahren nicht so viel Zeit fürs Schreiben, leider, weil das auch benötigt Zeit. Ich habe das angefangen zu schreiben für meine Freunde, die meistenteils nicht Musiker sind. Und ich wollte sie seit eh und je zur klassischen Musik zu bekehren. Und ich habe ihnen meine Lieblingswerke vorgespielt oder in Aufnahmen gegeben und es ging eigentlich nicht. Und ich brauchte viel Zeit, um zu verstehen, dass Sachen, die ich als selbstverständlich empfand, für sie waren eher eine geschlossene Welt, wie zum Beispiel, was ist eine Sonateform? Wie funktioniert ein Stück klassischer Musik, was oft sehr anders ist als ein Poplied oder eine Rockballade? Und dann begann ich einfach zu schreiben, um zu zeigen, ich nahm immer ein Stück und habe sehr ausführlich darüber geschrieben, was im Stück passiert, fast Takt um Takt.
Also eine richtige Werkanalyse.
War Werkanalyse, die aber war für Nicht-Musiker gemeint, also mit Sachen, die keine Vorbereitung brauchen oder kein Vorwissen. Und ja, die ersten Reaktionen von meinen Freunden, von einigen von ihnen, nicht von allen, waren für mich ganz positiv. Sie haben gesagt, ja, zum ersten Mal habe ich verstanden, wovon du sprichst. Und später habe ich mehrere von diesen Listening Guides, also diese Hörführer, geschrieben, immer mit YouTube-Videos, damit man direkt der Musik folgen kann. Ja, und auch andere Artikel habe ich geschrieben, einfach über Musik und Gedanken. Genau jetzt schreibe ich einen Artikel über Musik und Erinnerung. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil wenn wir spielen, der Klang ist jetzt und wir sind jetzt im Saal alle zusammen und die Musik geschieht jetzt. Der Dirigent befindet sich eine halbe Sekunde vor uns, also der Dirigent oder die Dirigenten sind schon in der Zukunft sozusagen, aber die Musik, die wir spielen, meistenteils wurde schon gespielt, vielleicht im selben Saal oder die Zuhörer haben es früher zu Hause gehört, bei Aufnahmen oder in einem anderen Saal und wir, die Interpreten, haben das auch oft gespielt. Jeder von uns, sei es die Interpreten auf der Bühne oder die Zuhörer im Saal, wir kommen ins Konzert mit unserer persönlichen Geschichte zur Musik, zu diesem Werk und dann, wir haben diesen Punkt, wo wir alle zusammen dabei im Saal sind, erleben und dann gehen wir jeder seinen eigenen Weg und dann ist dieses Moment nur eine Geschichte von der gemeinsamen Geschichte der Musik und ja, es ist noch Work in Progress, dieser Artikel, weil ich fand das Thema ganz interessant.
Ist es auch. Also auch psychologisch spannend. Und da schließt sich auch meine letzte Frage vielleicht an. Boris Giltburg, erinnern Sie sich, weil wir beim Erinnern waren auch, erinnern Sie sich an Ihr allererstes musikalisches Erlebnis?
Ja, ich würde sagen, also die ganz ersten Konzerte, die ich gab mit 7, ich kann mich vage an sie erinnern. Aber es gibt auch Erinnerungen, die meine Eltern mir davon erzählen, wo ich zum ersten Mal Musik gehört habe. Aber das sind schon Erinnerungen zweiter Hand. Also das ist eine Geschichte von meinen Eltern, aber ich erinnere mich nicht persönlich daran. Aber soweit ich mich erinnern kann, war Musik ein großer Teil meines Lebens. Und ja, so war es.
MDR Klassik.